Mein Großvater war ein Vietnam-Veteran und als er starb, kamen einige seiner ehemaligen Kameraden seines Soldatengeschwaders zu seiner Beerdigung. Ich hatte sie nie zuvor getroffen und mein Großvater hatte nie über den Krieg gesprochen. Also begannen wir nach seinem Ableben, Geschichten auszutauschen. Sie wollten wissen, wie es in seinem zivilen Leben war, und wir wollten wissen, wie seine Zeit in Vietnam war. Am Anfang waren die Gespräche ziemlich ruhig. Meine Cousins und ich erzählten Geschichten darüber, wie der Großvater uns zum Angeln mitnahm und über seine kleinen Eigenheiten, wie zum Beispiel das Benutzen von Regenwasser, um die Toilette zu spülen. Diese Details fanden sie amüsant und sie baten uns, so viele wie möglich zu erzählen. Die Veteranen bestanden darauf, uns Bier auszugeben, im Austausch für unsere Zeit und unsere Geschichten. Irgendwann gruben wir den letzten Tropfen aus dem Fass, nur um die Biere fließen zu lassen. Natürlich scherze ich. Ich würde niemals dagegen ankämpfen, wenn jemand ein Bier ausgeben möchte. Aber ich hätte diese Veteranen aus Respekt auf jeden Fall getroffen. Sie hatten schließlich mit meinem Großvater in einem Kriegsgebiet gedient. Ich war mir sicher, dass sie auch Geschichten über diese Zeit zu erzählen hatten. Ich bin nicht die Art von Person, die fragen würde, ob Großvater Hall jemals jemanden getötet hat. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die Situation umkehrte und wir unsere Fragen über ihn stellten. Es stellte sich heraus, dass er und seine Kameraden in einer Infanterieeinheit des Heeres in erster Linie tätig waren. Ich erinnere mich nicht genau, welche Einheit, aber sie hatten offenbar viele Einsätze. Zu Beginn erzählten die Kameraden meines Großvaters uns Geschichten über die Streiche, die sie während der Wochenenden in der Freizeit machten. Es hört sich seltsam an, aber sie machten es zu Beginn fast amüsant. Eine Gruppe von Männern, die nach langen Märschen durch den Dschungel zusammen abhingen. Aber nach und nach begannen sie, uns andere Geschichten zu erzählen, und Vietnam klang nicht mehr so spaßig. Was mich zu Beginn am meisten schockierte, war, wie jung diese Männer bei den Ereignissen waren, die sie erzählten. Als ich 19 oder 20 war, konnte ich kaum für mich selbst sorgen. Aber Großvater Hall und seine Kameraden waren disziplinierte Soldaten, die einem Ort gegenüberstanden, der sie auf viele verschiedene Arten töten konnte. Bis zu diesem Tag, als ich die Worte Vietnamkrieg hörte, dachte ich an Helikopter, Napalm und solche Dinge. Aber eine der ersten Geschichten, die sie erzählten, die mich wirklich erschreckte, hatte damit nichts zu tun, sondern mit dem wilden Dschungel. Man kann nicht auf einem Hängematten während einer Kampfpatrouille im Dschungel schlafen, um taktisch zu bleiben. Du musst so gut wie möglich auf dem Waldboden schlafen. Das bedeutete, dass sie eines Nachts aufwachten und sahen, dass einer von ihnen von einer riesigen Boa Constrictor stranguliert wurde. Sie mussten dem Tier den Kopf abschlagen und es von ihrem Kameraden befreien, alles im völligen Schweigen, um nicht von nahegelegenen vietnamesischen Patrouillen entdeckt zu werden. Solche Geschichten haben mir gezeigt, dass der Krieg wirklich ein Inferno ist. Je weiter der Abend fortschritt, desto intensiver wurden die Geschichten der Veteranen. Sie erzählten, dass einmal der Mann, der neben meinem Großvater Hall stand, von einer Rakete getroffen wurde. Es blieb so wenig übrig, dass er kaum noch identifizierbar war, aber ein großer Teil davon blieb auf meinem Großvater. Sein Trupp wehrte den Feind ab, marschierte zurück ins Lager und später fühlte der Großvater etwas Seltsames in seiner Jacke. Er öffnete sie, legte die Hand hinein und zog einen abgerissenen Finger seines Kameraden, der bei der Rakete neben ihm gestorben war, heraus. Der Krieg ist wirklich ein Inferno, oder? Und ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass die Geschichten noch schlimmer werden könnten als die erste. Doch eines Abends, als mein betrunkenes Cousin fragte, ob der Großvater jemals jemanden getötet hatte, reagierten die Veteranen nicht sofort. Sie erklärten einfach, dass es nicht so funktionierte. Die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, jemanden getötet zu haben, war, wenn man einen Bunker zerstörte. Im Dschungel während Scharmützeln war alles reine Spekulation. Man fand Spuren von Blut, Kratzspuren, aber nichts, was wirklich bestätigte, dass jemand getötet wurde. Doch beim Zerstören eines Bunkers war es manchmal so chaotisch, dass man nicht einmal wusste, wie viele Menschen man tatsächlich getötet hatte. Außerdem waren 3 oder 4 Männer dabei, Granaten und C4 zu werfen, sodass es unmöglich war, festzustellen, wie viele Guthaben jeder Einzelne hatte. Nach dieser Erklärung begann mein dummer Cousin langsam zu begreifen, worauf sie hinaus wollten. Doch dann geschah etwas Seltsames, und ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu beschreiben. Die Veteranen sahen sich gegenseitig an, und die Stimmung änderte sich von ernst, aber leicht humorvoll, zu vollkommen unangenehm. Mein Cousin und ich waren inzwischen völlig im Zuhörmodus, ganz auf die Geschichten fokussiert, als wäre es die interessanteste Episode eines Podcasts. Also beobachteten wir, ohne Fragen zu stellen, während sie begannen, miteinander zu sprechen. Ich erinnere mich nicht genau an die Worte, aber es war etwas in der Art. Einer erzählte, dass sie nie wirklich wussten, wann oder ob sie jemanden getötet hatten, nur dass sie es wahrscheinlich getan hatten. Dann hielt er inne und sah sich um den Kreis seiner Freunde. Einer schüttelte den Kopf und sagte, »Nein, nein, denk nicht daran.« Ein anderer meinte, »Es ist der einzige Grund, warum wir hier sind.« Und ein anderer Veteran fügte hinzu, »Es ändert nichts, nur weil er nicht mehr da ist. Wir haben einen Schwur geleistet.« Dann hob der erste Redner seine Stimme, als hätte er Autorität, und sagte, »Das ist der Punkt. Alle sind entweder tot oder werden bald tot sein. Wir müssen schweigen. Aber jetzt, da er nicht mehr da ist, schulden wir es ihm, es zu erzählen. Und wem besser als euch?« Dabei zeigte er auf meinen Cousin und mich. Zu diesem Zeitpunkt war die Spannung so hoch, dass ich fast gefragt hätte, worüber sie sprachen. Doch just als ich es tun wollte, seufzte der Erste und wandte sich direkt an uns. Er erklärte uns, dass es einen Grund gab, warum die vier von den vier Ecken des Landes zum Begräbnis meines Großvaters gekommen waren. Es war nicht nur, weil sie zusammen gedient hatten. Viele andere Kameraden des Trupps waren vor ihm gestorben und keiner hatte Anstalten gemacht, Flugzeuge, Züge oder Hotels zu buchen. Aber als sie von meinem Tod erfuhren, begannen sie sofort die Reise zu planen, bevor sie den Anruf beendeten. Es gab einen sehr bestimmten Grund dafür. Mein Großvater hatte tatsächlich jemanden in Vietnam getötet. Seine Kameraden hatten es gesehen. Bevor sie uns die Geschichte erzählten, nannten sie uns zwei Dinge. Erstens, dass viele Soldaten das Leben verloren hätten, wenn mein Großvater nicht getan hätte, was er tat. Und zweitens, dass es einen Grund gab, warum sie beinahe 50 Jahre darüber geschwiegen hatten. Es war nicht, weil sie Geheimnisse bewahren wollten, sondern weil es bald keinen Unterschied mehr machen würde, wer es wusste. Und ich nehme an, deshalb erzähle ich es dir jetzt auch. Eines Tages war der Trupp meines Großvaters durch den Dschungel gewandert, als sie auf eine Lichtung mit einigen Hütten stießen. Sie glaubten, es könnte eine Basis des Vietcong sein. Ihr Lieutenant schickte einige Männer zur Erkundung, aber sie wurden sofort von Scharfschützen ausgeschaltet. Es war keine Basis des Vietcong, es war ein gut durchdachtes Hinterhalt. Der Trupp wurde sofort unter Feuer genommen. Der Lieutenant versuchte, einen Rückzug zu organisieren, während er unter Feuer stand, wurde jedoch niedergeschossen. Danach fiel der Sergeant des Trupps, dann der Funker. Einer nach dem anderen wurden sie von den Scharfschützen ausgeschaltet, jedes Mal, wenn sie sich bewegten oder aufstanden. Der Trupp erkannte, dass sie, solange sie hinter Bäumen lagen, nicht gesehen werden konnten, also blieben sie dort. Doch ein Leutnant, der technisch gesehen das Kommando hatte, da der Lieutenant bewusstlos und blutend war, begann Befehle zu brüllen. Aus irgendeinem Grund fingen einige Mitglieder des Trupps an, seinen Befehlen zu folgen, und versuchten, den Lieutenant an einen sicheren Ort zu ziehen. Doch egal, wie viel Deckung sie boten, die Scharfschützen schossen weiterhin ihre Männer nieder, jedes Mal, wenn sie sich zeigten. Das wiederholte sich immer wieder, bis schließlich ein einfacher Soldat den Befehl bekam und dem Leutnant sagte, er solle sich zum Teufel scheren. Der Leutnant drohte dem Soldaten weiterhin mit einem Kriegsgericht und wiederholte die Befehle. Aber der Soldat wiederholte nur, dass, wenn er sich erhob, er zu 100 eine Kugel abbekommen würde. Unglaublicherweise drehte der Leutnant schließlich sein Gewehr auf den widerspenstigen Soldaten und drohte, ihn sofort zu erschießen, wenn er nicht gehorchen würde. Der Soldat antwortete, indem er sein eigenes Gewehr auf den Leutnant richtete, aber bevor er abdrücken konnte, hörte man einen Schuss und der Kopf des Leutnants explodierte in Blut und Gehirn. Alle sahen sich um zu sehen, woher der Schuss kam, und da war der Großvater Hal, der sich hinter einem Baum hervorschob, mit einem wilden und erschreckten Ausdruck im Gesicht. Bevor jemand realisieren konnte, was gerade passiert war, warf der Großvater eine Rauchgranate und befahl allen, sich zu ihm zu schleppen, indem sie seiner Stimme folgten. Die überlebenden Mitglieder des Trupps machten genau das, was er sagte, schlichen sich aus dem Dorf heraus, während sie rote Rauchgranaten warfen, um sich vor den Scharfschützen zu schützen. Als sie zurück zur Basis kamen und berichteten, was geschehen war, erwähnte niemand, was der Großvater Hall getan hatte. Alle konzentrierten sich einzig und allein auf den Hinterhalt und darauf, wie die schnelle Reaktion des Großvaters Hall ihnen das Leben rettete. Der Kommandant der Einheit entsandte eine andere Gruppe von Soldaten, um die Scharfschützen zu beseitigen und die Verletzten zu retten, aber als sie ankamen, waren die Scharfschützen bereits verschwunden und hatten eine beträchtliche Menge Waffen und Ausrüstung mitgenommen. Obwohl die Patrouille ein Desaster war, wurde dem Großvater Hall eine Bronzestern für seine Tapferkeit unter Feuer verliehen. Alle Überlebenden wussten, dass an diesem Tag der Großvater den Leutnant erschossen hatte. Es gab keine Illusionen darüber, was geschehen war, aber niemand sagte ein Wort, weil niemand glaubte, dass, was sie gesehen hatten, ein Mord war. Wenn der Großvater Hall nicht den Leutnant erschossen hätte, hätte es keine Überlebenden gegeben. Alle wären von den vietnamesischen Scharfschützen getötet worden. Sie wussten, dass der Großvater ihnen das Leben gerettet hatte, aber sie wussten auch, dass der militärische Apparat das niemals so gesehen hätte. Also taten sie das Einzige, was sie konnten. Sie hielten fast 50 Jahre lang Stillschweigen. Als der Hauptveteran die Geschichte zu Ende erzählte, waren mein Cousin und ich sprachlos. Aber nicht in dem Sinne von, wow, ich bin sprachlos. Ich meine, wir waren wirklich schweigend, bis jemand eine direkte Frage stellte, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden konnte. Einer der anderen Veteranen fragte uns, versteht ihr, was wir euch gerade erzählt haben? Ich antwortete, ja, aber ich verstand nicht wirklich und das wussten sie, also machten sie es klar. Dein Großvater war ein Held. Kein Feigling, kein Mörder. Ein Held. Bevor es zu emotional wurde, tranken sie ihre letzten Biere, bedankten sich für unsere Zeit und gingen zur Tür. Was am Begräbnis meines Großvaters Hall geschah, ist etwas, worüber ich schon lange schreiben wollte. Ich sagte mir immer, dass ich eine Geschichte so unglaublich erzählen könnte, dass ich sie in ein Buch oder sogar ein Drehbuch verwandeln könnte, um damit kreativ zu arbeiten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, solange ich lebe, niemals eine so unglaubliche oder schreckliche Geschichte erleben werde wie diejenige, als mein Großvater Hall sein gesamtes Trupp gerettet hat, indem er einen seiner eigenen erschoss. Ich weiß nicht, ob der militärische Apparat nach dem Tod aller Beteiligten noch etwas tun kann. Daher habe ich einige Namen geändert und einige Details vage gehalten, nur um sicherzugehen, dass dies keine virale Untersuchung auslöst, die Kamerateams vor das Haus meiner Eltern bringt. Ich möchte, dass die Leute wissen, was mein Großvater getan hat, aber gleichzeitig ist es mir recht, wenn nur wenige Menschen es wissen, denn das sind die Personen, die in dieser Geschichte zählen. Die Menschen, die er gerettet hat. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren in der Filmindustrie. Meine Tätigkeit ist nicht besonders glamourös, aber es ist trotzdem unglaublich, Teil dieser Branche zu sein. Kurz gesagt, suche ich hauptsächlich Drehorte für Filme und stelle sicher, dass sie für bestimmte Szenen geeignet sind. Viele meiner Kollegen haben sich in der Filmwelt von klein auf verliebt. Für mich war es von ganz klein an. Mein Großvater war in den 60er Jahren Produzent. Er arbeitete mit legendären Talenten wie Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, John Wayne und sogar Elvis Presley zusammen. Als ich noch sehr jung war, unterhielt er meinen Bruder, mich und all unsere Cousins mit faszinierenden Geschichten über das mythische Hollywood seiner Zeit. Als ich etwas älter wurde, bemerkte ich, dass meine Großmutter unwohl wurde, jedes Mal, wenn mein Großvater über seine Zeit im Geschäft sprach. Jahre später, nachdem mein Großvater gestorben war und wir schon erwachsen waren, sprachen mein Bruder und ich über einige der Geschichten, die er uns erzählt hatte, und erinnerten uns an das seltsame Verhalten meiner Großmutter. Ideen kamen auf, und leider kamen wir zu dem Schluss, dass mein Großvater in dieser Zeit in Hollywood vielleicht eine Affäre oder Ähnliches gehabt haben musste. Es schien logisch, der plötzliche Wandel meiner Großmutter jedes Mal, wenn mein Großvater Hollywood erwähnte, deutete auf unangenehme Erinnerungen hin. Auch wenn es nicht fair ist, dies anzunehmen, dachten wir an diese Zeit in Hollywood. Es war wie der wilde Westen der Partys, mit wunderschönen Schauspielerinnen überall und mein Großvater als ein prominenter Produzent. Leider machte dies Sinn, so unangenehm es auch war. Warum erzähle ich diese Geschichte also? Letzten Monat fragten mein Bruder und ich endlich unsere Großmutter, was während der Zeit passiert ist, als mein Großvater in Hollywood war. Wir wollten keine Märchengeschichten mehr hören, die mein Großvater uns immer erzählt hatte. Wir wollten die Wahrheit wissen, besonders weil ich nun in der Branche arbeite. Wir näherten uns dem Thema mit großer Sensibilität. Wir wollten sie nicht stören oder unangenehme Erinnerungen hervorrufen. Schließlich zeigte meine Großmutter bis zu ihrem Tod immer eine solche Liebe und Bewunderung für meinen Großvater, dass es merkwürdig erschien, zu denken, dass er etwas derartiges getan haben könnte. Mein Bruder, der direkteste von uns beiden ist, fragte sie unvorbereitet: Warum hat der Großvater Hollywood verlassen? Und warum bist du jedes Mal still geblieben und hast das Zimmer verlassen, jedes Mal, wenn er diese Geschichten erzählt hat? Meine Großmutter atmete tief durch und antwortete: Ich denke, ihr seid jetzt alt genug, um die Geschichte zu hören. Und begann uns diese lange Geschichte zu erzählen, wie es nur die Alten können. Wir hätten nicht falscher liegen können. Ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu erzählen, ohne etwas zu vergessen. Meine Großmutter erinnerte sich nicht an das genaue Jahr, aber irgendwann während der Karriere meines Großvaters als Produzent beschloss er, sie nach Hollywood zu ziehen. Das war mir bisher unbekannt. Als sie etwas über 20 Jahre alt war, wollte sie Schauspielerin werden und war wunderschön. Mein Großvater nutzte seine Kontakte, um ihr einige Vorsprechen und die Gelegenheit zu verschaffen, große Namen der Branche kennenzulernen. Doch meine Großmutter wollte sich nichts schenken lassen. Sie nutzte einen anderen Nachnamen und erwähnte nie, dass sie mit dem Produzenten der Filme, für die sie vorsprach, verheiratet war. Sie wollte eine Rolle nur durch ihr Talent bekommen, eine Einstellung, die ich immer bewundert habe. Nach mehreren fehlgeschlagenen Vorsprechen war sie fast bereit, ihren Traum aufzugeben und als Model eine neue Chance zu suchen, da sie einige Angebote hatte. Sie gab jedoch noch einmal alles für ein angeblich großes Vorsprechen für einen Film. Sie erzählte uns, dass mein Großvater skeptisch gegenüber diesem Vorsprechen war, da er den Regisseur und das Projekt nie gehört hatte. Doch meine Großmutter war stur und bat ihn, ihr zu vertrauen und dass sie wusste, was sie tat. Auf dem Weg zum Vorsprechen verlor sie sich und landete in einem heruntergekommenen Gebäude am Stadtrand. Da sie neu in der Gegend war, stellte sie die Lage nicht in Frage. Sie dachte, vielleicht war dies eine kreative Wahl des Regisseurs und er könnte sein Büro dort haben. Sie trat in das Gebäude ein und fand vier Personen. Drei Frauen und einen Mann. Alle vier trugen Masken. Als meine Großmutter versuchte wegzulaufen, hielten sie zwei der Frauen fest und begannen sie zu schlagen. Nach einigen Minuten banden sie sie an einen Stuhl. Eine der Frauen sagte ihr, dass sie, wenn sie überleben wollte, etwas für sie tun müsste. Wenn sie ablehnte, würde es schlecht enden. Meine Großmutter stimmte zu, in der Hoffnung, eine Möglichkeit zu finden, aus dieser Situation zu entkommen. Die Frau erklärte ihr, dass sie für sie eine Wohnung ausrauben müsste. Die vier Monster im Raum sagten ihr, dass sie draußen im Gebäude warten würden, und wenn sie versuchte, Hilfe zu holen oder zu fliehen, würden sie es wissen, sie finden und fangen. Die Frau gab ihr die Details des Raubüberfalls, und meine Großmutter spielte mit, in der Hoffnung, dass dies ihre einzige Überlebenschance war. Als sie zum Apartmentgebäude kamen, scheiterte der Plan meiner Großmutter. Der Mann der Gruppe begleitete sie zum Gebäude und folgte ihr den Gang entlang. Er hatte ein Rohr in der Hand und meine Großmutter hatte das schreckliche Gefühl, dass er es gegen sie verwenden würde. Die Tür war offen und sie traten ein. Sie gaben meiner Großmutter einen Stoffbeutel und sagten ihr, sie solle ihn mit Geld füllen. Sie versicherten ihr, dass auf einem Tisch im Apartment Bargeld sei, und tatsächlich hatten sie recht. Meine Großmutter begann langsam, das Geld in den Beutel zu packen, während sie versuchte, einen Fluchtplan zu entwickeln. Der Mann schob sie an und forderte sie auf, schneller zu sein. Während sie die Tasche füllte, bemerkte sie eine Vase mit Blumen auf dem Tisch. Sie nahm die Kristallvase, zerschlug sie gegen das Gesicht des Mannes und rannte aus dem Apartment, während er zu Boden fiel. Sie bemerkte, dass es einen Hinterausgang des Gebäudes gab und lief durch diese Tür hinaus. Sie rannte mehrere Straßen entfernt, bis sie ein Polizeiauto auf einem Parkplatz entdeckte. Sie stürzte zu den Polizisten und erzählte ihnen alles. Damals hatten die Polizisten oft weniger Dringlichkeit gegenüber Frauen und es dauerte eine Weile, bis sie meine Großmutter glaubten und ihre Aussage aufnahmen. Schließlich riefen sie meinen Großvater an, der einen Skandal machte. Zum Glück konnte meine Großmutter eine sehr detaillierte Beschreibung ihrer Entführer geben, was zur Festnahme einer der Frauen führte. Die anderen drei Personen wurden jedoch nie gefasst. Meine Großmutter wusste nie, wem die Wohnung gehörte, aber sie vermutete, dass sie jemandem aus der dunklen Unterwelt Hollywoods gehörte. Die festgenommene Frau gestand, dass der Plan darin bestand, meine Großmutter im Apartment zu betäuben, nachdem sie die Tasche gefüllt hatte, und sie im Grunde für alles verantwortlich zu machen. Sie planten nicht, dass sie entkommen oder einen mächtigen Ehemann hatte. Sie nahmen an, sie sei eine junge Schauspielerin in Hollywood, und die Tatsache, dass sie in die Szene des Verbrechens verwickelt war, würde sie nur zu einer weiteren verlorenen Seele im dunklen Showbiz machen. Diese Albtraumerfahrung prägte meine Großmutter so stark, dass sie keinen einzigen weiteren Moment in dieser Stadt verbringen wollte. Sie zog zurück zu den Eltern und mein Großvater folgte ihr mehrere Monate später. So begann ihre Familie. Mein Großvater erzählte uns lustige und glückliche Geschichten, um uns zu unterhalten, aber jedes Mal, wenn er seine Zeit in Hollywood erwähnte, konnte meine Großmutter nicht anders, als an die Albträume zu denken, die sie ertragen hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, was meine Großmutter während dieser schrecklichen Erfahrung durchgemacht haben muss. Und ich bin froh, dass sie daraus entkommen konnte und ein wenig Gerechtigkeit erlangte. Was die anderen drei Monster dieser Nacht betrifft, hoffe ich nur, dass sie für etwas anderes gefasst wurden und irgendwann Gerechtigkeit herrschte, die sie ertragen hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, was meine Großmutter während dieser schrecklichen Erfahrung durchgemacht haben muss. Und ich bin froh, dass sie daraus entkommen konnte und ein wenig Gerechtigkeit erlangte. Was die anderen drei Monster dieser Nacht betrifft, hoffe ich nur, dass sie für etwas anderes gefasst wurden und irgendwann Gerechtigkeit herrschte. Mein Großvater arbeitete früher als Hafenarbeiter in Savannah und erzählte uns allerlei Geschichten über seine Zeit im Beruf. Einmal erhielten sie eine komplette Ladung Bananen aus den Philippinen oder einem ähnlichen Ort. Damals transportierten sie die Bananen noch an den großen Stämmen, an denen sie wuchsen. Sie öffneten die Kisten und holten die Bananen dann sorgfältig mit dicken Handschuhen heraus. Sie trugen diese Handschuhe, weil es Taranteln gab. Die Taranteln fraßen die Bananen nicht, aber kleinere Insekten schon, wodurch die Bananenstämme zu einem idealen Nahrungsgebiet wurden. Die meisten Arbeiter auf der anderen Seite des Ozeans versuchten alles, um die Insekten von den Produkten zu entfernen, aber gelegentlich versteckte sich eine Tarantel zwischen den Rispen, nachdem sie sich an den Insekten gefüttert hatte, und überstand den gesamten Transportprozess von den tropischen Inseln bis zu den US-Häfen. Mein Großvater erzählte, dass er einmal mit einem Kollegen Kisten mit Bananen öffnete, als der Typ anfing, zu langsam zu arbeiten und sich zu viel zu entspannen. Dann drehte sich mein Großvater um und sah den Mann mit dem Arm in einer Kiste, während er ihn ansah und nicht darauf achtete, was er tat. Mein Großvater sagte, dass er im Moment, in dem er sich umdrehte, eine riesige, haarige Spinne auf dem Arm des Mannes langsam hinaufklettern sah, die größte, die er je in all den Jahren seiner Arbeit gesehen hatte. Der Mann spürte sie nicht durch die dicken Handschuhe bis zum Ellenbogen, die sie trugen, um Spinnenbisse zu vermeiden. Mein Großvater erstarrte vor Angst und konnte nur still auf die Spinne zeigen. Erst dann achtete der Mann auf das, was er tat, aber es war zu spät. Er sah die Spinne und schrie vor Angst laut auf, was auch die Spinne erschreckte. Ich nehme an, das Tier reagierte instinktiv und neutralisierte die Bedrohung, sozusagen. Aber anstatt einfach vom Arm zu springen oder so, lief die Tarantel über den Ärmel des Mannes und sprang direkt auf sein Gesicht. Mein Großvater erzählte, dass der zweite Schrei des Mannes, der durch den Kontakt der Tarantel mit seinem Gesicht entstand, einer der lautesten und erschreckendsten Geräusche war, die er je gehört hatte. Es war ein Todesschrei, eine Art von Laut, den eine Person nur machen kann, wenn sie um ihr Leben fürchtet. Mein Großvater tat das Erste, was ihm einfiel. Er griff nach etwas, um die Spinne vom Gesicht des Mannes zu entfernen. Er griff nach einem Besen und rannte zu seinem Kollegen, sah aber, dass dieser die Spinne bereits vom Gesicht geschoben und zur Tür des Lagerhauses gerannt war. Sie gingen hinaus, schlossen die Tür hinter sich und mein Großvater überprüfte, ob der Mann in Ordnung war, als er zwei große Bissstellen auf seiner Wange sah, wo die Spinne ihn gebissen hatte. Mein Großvater blieb erneut starr vor Schreck stehen und konnte nur still auf die Bissstellen zeigen. Ich denke, der Mann wusste selbst nicht, dass er gebissen worden war, vielleicht aufgrund der Adrenalinausschüttung oder so. Aber einen Moment später berührte er sein Gesicht, bemerkte es und fiel sofort in Ohnmacht. Mein Großvater dachte, er sei tot. Er glaubte, das Gift der Spinne sei direkt ins Gehirn des Mannes gelangt und hätte ihn sofort getötet. Aber dann erinnerte er sich daran, dass dieselbe tödliche Spinne frei in einem der Lagerhäuser herumlief. Also rannte er los, um alle zu warnen, dass sein Kollege gestorben war und dass es weitere Todesfälle geben würde, wenn sie das Gebiet sofort verließen. Er begann allen zuzurufen, dass sie für ihr Leben rennen sollten, weil eine tödliche Spinne aus einer Kiste gesprungen war und den Typ, mit dem er arbeitete, getötet hatte. Das löste eine völlige Panik in den Docks aus, wobei die Hälfte der Männer floh, um sich zu retten, und die andere Hälfte improvisierte Jagden, um die Spinne zu finden und zu töten. Die Wahrheit war jedoch, dass der Mann, der gebissen worden war, gar nicht tot war. Er war nur ohnmächtig geworden, wie ich bereits sagte. Aber die Stelle rund um den Biss schwoll und rötete sich so schnell an, dass, obwohl der Mann wieder zu sich kam und verwirrt umherirrte, dass die Lage nicht viel beruhigte. Die Realität war, dass die Bisse der Spinne zwar sehr hässlich waren, aber keineswegs tödlich. Da dies jedoch in den 50er Jahren oder so war, gab es keinen Discovery Channel und die Leute gingen einfach davon aus, dass alle tropischen Vogelspinnen ein Gift hatten, das in der Lage war, einen Mann innerhalb von Minuten zu töten. Arbeiter rannten mit jeder Art von Waffe herum, die sie finden konnten, bis schließlich einer der Chefs herausfand, was los war. Er schloss den Ort für die Nacht, rief die Tierschutzbehörde an und jemand wurde geschickt, um die Spinne zu suchen und zu fangen. Dann brachten sie sie in ein Museum oder so, um sie zu identifizieren. Der Mann, der gebissen wurde, verbrachte die Nacht im Krankenhaus, kehrte aber nur wenige Tage später zur Arbeit zurück. Wir genossen es immer, diese Geschichte zu hören, aber das Kuriose war, dass es nicht einmal die erschreckendste oder verrückteste Geschichte war, die mein Großvater von seiner Zeit als Hafenarbeiter hatte. Er erzählte die Geschichte der Spinne immer bei Familientreffen den Jüngsten, und nachdem er mit seinen Fingern die Bewegungen der Spinne nachahmte, rannte fast immer jemand der Mädchen angewidert hinaus, während die Jungen völlig fasziniert von der Geschichte des Aufeinandertreffens mit einem großen, pelzigen Monster blieben. Als jedoch alle Kinder zu Bett gingen oder die Eltern sie nach Hause brachten, holte mein Großvater die wildesten Geschichten für die Erwachsenen heraus. Die meisten bestanden aus Dingen wie Kollegen, die ihre Freundinnen zur Arbeit schmuggelten und entdeckt wurden, während sie in einem Hinterzimmer oder in einem Container beschäftigt waren. Oder die Zeit, als sie eine ganze Kiste Whisky stahlen, weil sie feststellten, dass in einem der Ladungsmanifeste ein Fehler war. Das Richtige wäre gewesen, das Manifest einfach zu korrigieren, aber nein. Fast 5000 Dollar an hochwertigem Whisky verschwanden und alle hatten ein sehr frohes Weihnachten in jenem Jahr. Aber einmal erzählte er uns eine wirkliche Horrorgeschichte. Während seines ersten Jahres als Hafenarbeiter arbeitete mein Großvater mit einem Mann namens Crazy Al. Al war ein Kriegsveteran. Das heißt, er war während des Zweiten Weltkriegs im Militär. Die Männer an den Docks wussten, dass er auf den Pazifikinseln gedient hatte und ziemlich schreckliche Dinge gesehen hatte. Aber das war alles. Niemand fragte Crazy Al jemals nach den Dingen, die er im Krieg gesehen oder getan hatte, weil niemand ihn stören wollte. Und niemand wollte ihn stören, weil, wie ich sagte, er Crazy Al war. Mein Großvater sagte, dass alle Mitgefühl für ihn empfanden, aber er war nicht besonders beliebt, teilweise weil es fast unmöglich war, mit ihm zu arbeiten. Crazy Al konnte laute Geräusche nicht ertragen und griff jeden an, der ihn versehentlich erschreckte. Daher arbeitete er, anstatt wie die anderen in den Lagerhäusern, im Werkzeugraum, wo die Leute Werkzeuge, Gurte, Sicherheitsausrüstung und dergleichen holten. Niemand ging direkt hinein. Sie klopften leise an die Tür, bis Al herauskam und fragte, was sie brauchten. Und so wurde ein sicherer Abstand zwischen ihm und den anderen aufrechterhalten. Eines Tages kam ein großes Frachtschiff in den Hafen. Von Anfang an konnten sie erkennen, dass es anders war, weil einige der Container seltsame Buchstaben hatten. Es stellte sich heraus, dass das Schiff aus Südkorea gekommen war, und da sich das Land nach dem Krieg im Wiederaufbau befand, nahmen sie an, dass dies eines der ersten koreanischen Schiffe war, die seit langer Zeit in die USA kamen. Das Schiff legte an und zwei koreanische Offiziere stiegen über die Gangway hinunter, um den Vorarbeiter zu begrüßen. Sie sprachen perfektes Englisch, tauschten ein paar Worte aus, besprachen das Entladen des Schiffs und kehrten dann in ihre Kabinen zurück, während die Hafenarbeiter anfingen zu arbeiten. Einige Zeit später verließ Crazy Al aus irgendeinem Grund den Werkzeugraum. Später sagte jemand, dass er ihn hinausgehen sah, und als er das Schiff am Dock sah, blieb er einfach stehen und starrte es an, als wäre er hypnotisiert oder so. Laut meinem Großvater erwähnte diese Person die Episode von Crazy Al, einem seiner Arbeitskollegen. Aber da Al sich seinen Spitznamen zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient hatte, war es so etwas wie: Und was gibt es sonst noch Neues? Das Letzte, was sie von Al sahen, war, dass er mit einer Eisenstange in der Hand über das Dock marschierte und direkt auf die Gangway des koreanischen Schiffes zuging. Das Nächste, was alle am Dock hörten, waren Schreie vom Schiff. Schreie und Geheul, alles auf Koreanisch. Den Geräuschen nach zu urteilen, schien sich dort oben eine Art Kampf zu entwickeln. Dann fielen Schüsse. In diesem Moment rannten alle los und riefen die Polizei. In der Zwischenzeit versteckten sich die anderen und beobachteten das Schiff aus der Ferne. Die Polizisten kamen, stiegen mit gezogenen Waffen auf das Schiff und fanden dort Crazy Al erschossen, mit einer Eisenstange in der Hand. In seiner Nähe lagen zwei tote Koreaner, die von Al zu Tode geprügelt worden waren, und etwa ein halbes Dutzend verletzte koreanische Soldaten. Einer von ihnen hatte Crazy Al mit einer an Bord befindlichen Waffe für Notfälle erschossen. Jahrelang gingen alle davon aus, dass Al die Koreaner mit Japanern verwechselt hatte. Offensichtlich eines der beiden Länder, mit denen wir im Krieg waren, während Al als Soldat diente. Aber die Wahrheit war viel verstörender. Siehst du, es stellte sich heraus, dass Al in einem besonders brutalen japanischen Konzentrationslager gefangen war. Er hatte gesehen, wie seine Kameraden gefoltert, hingerichtet und im Laufe von 2 oder 3 Jahren langsam zu Tode gearbeitet wurden. Al lernte die Wachen des Lagers zu hassen, aber nicht alle waren Japaner. Ein Teil der japanischen Eroberung Asiens umfasste die koreanische Halbinsel, und vielen Koreanern wurde die Möglichkeit geboten, ihre Loyalität gegenüber ihren neuen Herren zu beweisen, indem sie als Wachen in den Kriegsgefangenenlagern dienten. Um zu zeigen, wie fanatisch loyal sie waren, behandelten sie die amerikanischen Gefangenen viel grausamer als die Japaner selbst, um die Gunst ihrer Herren zu gewinnen. Crazy Al hatte wahrscheinlich seinen eigenen koreanischen Wächter im Lager. Ich sage nicht, dass das entschuldigen kann, was er diesen armen Seeleuten angetan hat, aber es erklärt sicherlich, warum er so mörderisch wurde, als er sie nur sah. Die Sache ist die, dass die Leute weiterhin dachten, Al sei verrückt, dass er nicht zwischen Koreanern und Japanern unterscheiden konnte. Sie sagten: Dummer alter Crazy Al, verrückter als eine Ziege im Hühnerstall. Aber für meinen Großvater und mich scheint es, dass Al doch nicht so verrückt war. Sicher, er war verstört, aber es gibt eine Art unheimliche Klarheit in der Tatsache, dass er sich entschied, sich auf diese Weise zu rächen. Laut meinem Großvater war Al ruhig. Er rannte nicht schreiend und fluchend mit der Eisenstange über die Docks. Er ging einfach, ganz ruhig und gelassen, um zu versuchen, ein Massaker zu begehen, ohne ein Wort zu sagen. Und dieses kleine Detail jagt mir immer einen Schauer über den Rücken. Und dieses kleine Detail jagt mir immer einen Schauer über den Rücken. Meine Großmutter wuchs in Bolivien auf, wo sie ihren Universitätsabschluss machte. Aber für ihre Doktorarbeit zog sie nach La Aca in Argentinien, um dort zu studieren. La Aca ist ein sehr altes Dorf, das hoch auf dem Andenplateau liegt. Es ist ein sehr trockenes und staubiges Gebiet, fast wie ein Dorf in New Mexico oder Arizona. Es ist auch nicht sehr groß und es gibt nicht viel für Touristen zu sehen oder zu tun. Abgesehen von den Menschen, die von Bolivien aus die Grenze überqueren, ist es nicht der Ort, an dem viele Ausländer, geschweige denn Amerikaner, zu sehen sind. Eines Tages saß meine Großmutter in ihrem Lieblingscafé und trank Kaffee, als sie einen Mann sah, der offensichtlich aus Nordamerika stammte. Sie blickten versehentlich einander an, er lächelte und kurze Zeit später näherte er sich, um mit ihr zu sprechen. Sein Spanisch war akzeptabel, aber meine Großmutter sprach besser Englisch. Er erzählte ihr, dass er Geschäftsmann sei und in La Aca war, um für sein Unternehmen in den USA vor Ort Studien durchzuführen. Er sagte, dass er nur einige Tage im Dorf verbringen würde, aber dass er fasziniert von der Geschichte und der Kultur der Gegend sei. Da meine Großmutter schon eine Weile in La Aca lebte, erzählte sie ihm, was sie über den Ort gelernt hatte, während sie dort studierte. Meine Großmutter sagte, dass das Gespräch sehr angenehm war, und zum Schluss fragte der Mann, ob sie am nächsten Abend mit ihm zu Abend essen wolle. Er war charmant und attraktiv, also nahm sie das, was im Grunde genommen ein Date war, an und sie trafen sich am nächsten Abend in einem netten Bistro. Sie sprachen erneut über die Geschichte der Region, und eines Tages begann meine Großmutter, ihm von einem Ort auf der bolivianischen Seite des La Aca-Flusses zu erzählen. Im Grunde genommen ist La Aca der südliche Teil eines größeren Dorfes, aber der andere Teil liegt nördlich des Flusses, in benachbarten Bolivien. Wenn man den Fluss nach Westen folgt und auf der bolivianischen Seite bleibt, fand man diese unglaublichen indigenen Begräbnisstätten an den Klippen entlang des Flusses. Vor tausenden von Jahren begruben die einheimischen Stämme Südamerikas ihre Toten entlang des Flusses und durch die Erosion des Gesteins konnten Knochen und Beigaben aus den Grabstätten an den Klippen und dem Wasser sichtbar werden. Meine Großmutter hatte den Ort besucht und ihm erzählt, wie unglaublich es war. Er schien sehr daran interessiert, es selbst zu sehen, aber obwohl meine Großmutter ihm anbot, ihn zu begleiten, sagte er, dass er lieber allein gehen würde. Zur Orientierung zeichnete meine Großmutter eine Art Karte und schrieb ihre Telefonnummer auf die Rückseite, damit er sie nach seinem Besuch anrufen konnte. Doch der nächste Tag verging und der Mann rief nicht an. Meine Großmutter sagte, sie sei überrascht, wie verletzt sie sich fühlte. Sie hatte das Gespräch sehr genossen und obwohl sie es nie zugab, war ich ziemlich sicher, dass sie darauf gehofft hatte, dass sich ein gewisser Romantik entwickeln würde. Selbst nachdem sie in dem gleichen Café, in dem sie ihn kennengelernt hatte, sowie im Bistro zurückkehrte, in der Hoffnung, dass er erscheinen würde, um zu erklären, dass er ihre Nummer verloren hatte oder so, erschien er nie. Schließlich beschloss meine Großmutter, den Mann zu vergessen. Wenn er sie nicht mehr sehen wollte, wollte sie ihn auch nicht mehr sehen. Aber das Vergessen war nicht so einfach. Eines Nachts hatte sie einen Traum, in dem sie in ihrer Wohnung saß, als plötzlich das Telefon klingelte. Sie nahm ab und im Traum wusste sie, dass es der Amerikaner am anderen Ende der Leitung war, obwohl sie seine Stimme noch nicht gehört hatte. Doch statt zu sagen »Hallo«, zu fragen, wie es ihr ging oder zu bitten, sich zu einem weiteren Treffen zu verabreden, begann er zu weinen. Es schien, als ob er sehr weit vom Telefon entfernt war und im Traum fragte meine Großmutter immer wieder »Bist du okay?« »Wo bist du?« Doch er antwortete nicht. Alles, was er tat, war zu weinen und zu weinen, während meine Großmutter ihm immer lauter zurief, »Wo bist du? Wo bist du?« Und genau an diesem Punkt wachte sie auf. Schließlich hörten die Albträume auf und meine Großmutter dachte, dass sie auf tiefsitzende Gefühle zurückzuführen waren, die sie noch nicht überwunden hatte. Eines Morgens, als sie gerade aus ihrer Wohnung trat, um ihren morgendlichen Kaffee zu trinken, wurde sie an der Tür von zwei Polizisten empfangen, die sie aufforderten, sich auszuweisen. Als sie es tat, zeigten sie ein Bild, das ihr sehr bekannt vorkam. Es war die Karte, die sie für den amerikanischen Mann gezeichnet hatte. Die Polizisten fragten, ob sie dem Amerikaner gesagt hatte, dass er zum Ort auf der Karte gehen sollte. Meine Großmutter erklärte, dass sie ihm nicht gesagt hatte, dass er dorthin gehen sollte, sondern dass er es freiwillig wollte und dass sie ihm auch angeboten hatte, ihn zu begleiten. Kaum hatte sie geantwortet, als die Polizisten sie aufforderten, sie zu begleiten. Sie nahmen sie mit zur Polizeiwache, um sie zu verhören, und einige ihrer Fragen waren extrem verstörend für sie. Lange Zeit stellten sie verschiedene Fragen, weigerten sich jedoch, ihr zu sagen, warum sie dort war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis sie erkannte, dass, wenn sie die Situation so ernst behandelten, etwas Schlimmes mit dem US-Amerikaner geschehen sein musste. Sie fragten sie Dinge wie: Wie lange kennen Sie den US-Amerikaner? Und sind Sie Teil einer politischen Organisation in Bolivien? Sie beantwortete beide Fragen ehrlich. Ihre zweite Antwort war ein klares Nein. Doch dann nahmen die Fragen einen dunkleren Verlauf. Sie fragten, ob sie Teil einer kriminellen Organisation sei oder ob sie in Bolivien Drogenhandel betrieben habe. Auch diesmal waren ihre Antworten negativ. Trotz ihrer Ehrlichkeit wurden die Polizisten immer wütender, als würden sie denken, dass sie vorgäbe, nichts zu wissen. Schließlich platzte einer von ihnen vor Wut und sagte, sie solle sich lieber die Fragen ernst nehmen, denn wenn sie das nicht täte, bestehe die Möglichkeit, dass sie wegen Mordes ins Gefängnis komme und wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens. Da erkannte sie, dass es um eine Mordermittlung ging und musste nicht raten, wer das Opfer war. Ihre Reaktion darauf, dass der US-Amerikaner ermordet worden war, überzeugte schließlich die Polizisten von ihrer Unschuld. Sie hatte keine Ahnung, was ihm genau zugestoßen war, und ging von Angst und Einschüchterung zu der Forderung über, zu erfahren, ob er wirklich tot war. Als sie die Bestätigung bekamen, konnte sie nicht anders, als in Tränen auszubrechen, aus vielen Gründen. Zuerst dachte sie, dass sie vielleicht hätte helfen können, ihn zu retten, auch wenn das nur eine Annahme gewesen wäre, vorausgesetzt, er wäre durch einen Unfall ums Leben gekommen, was nicht der Fall war. Die Polizei ließ sie nach einigen weiteren Fragen gehen, diesmal in einem völlig anderen Ton. Sie konnten nicht alle ihre Fragen beantworten, da es sich um eine laufende Untersuchung handelte. Doch es dauerte nicht lange, bis einige Bestechungsgelder Informationen an die Reporter weitergaben. Der Tod des US-Amerikaners war kein Unfall gewesen. Es war definitiv ein Mord. Die Polizei wusste das, denn als jemand die Leiche fand, war der Kopf des Mannes abgetrennt und sein Kopf war mit einem Knebel im Mund gefunden worden. Jemand hatte ihm den Kopf abgeschnitten und ihn am Ort des indigenen Begräbnisplatzes zurückgelassen, damit ihn jemand anderes entdeckte. In Bolivien gibt es seriöse Zeitungen, aber auch viele sensationsheischende, und die regionalen Zeitungen neigen dazu, Geschichten zu übertreiben, um mehr Exemplare zu verkaufen. Eine Zeitung behauptete, der US-Amerikaner sei ein Drogenhändler. Eine andere sagte, er habe für die CIA gearbeitet. Und eine weitere wagte es frech zu behaupten, es seien die Geister der Eingeborenen, die sich für Vergehen gegen das Land rächten. Es gab allmögliche wilde Geschichten. Doch die Polizei konnte nie herausfinden, was tatsächlich passiert war. Sie wussten nur, dass der Mann gebunden, gefoltert und enthauptet worden war von unbekannten Angreifern. Der einzige Trost, den meine Großmutter hatte, war zu denken, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die USA dazu drängen würden, Bolivien eine angemessene Untersuchung durchzuführen. Sie hoffte auch, dass sie das FBI, die CIA oder eine andere mächtige Behörde schicken würden, um das schreckliche Rätsel endlich zu lösen. Doch niemand kam. Keine einzige Person erschien, um nach dem US-Amerikaner zu suchen. La Haca ist ein kleiner Ort. Daher wusste meine Großmutter, dass, wenn ein anderer Nordamerikaner im Dorf gewesen wäre, sie davon erfahren hätte. Mit den Jahren wurde die Wahrheit über den Mord zum ewigen Rätsel, das bis zum Ende aller Tage ungelöst bleiben würde, bis alle Wahrheiten von Gott enthüllt würden. Meine Großmutter pflegte zu sagen, dass sie diesen Tag erhoffte, nicht nur um endlich die Wahrheit zu erfahren, sondern auch um sich bei diesem US-Amerikaner zu entschuldigen. Sie sagte, dass sie in den Nächten nach seinem Verschwinden oft seine Damen verflucht habe, da sie glaubte, dass er irgendwo anders sei, andere naive junge lateinamerikanische Mädchen enttäuschte. Doch in Wirklichkeit war er tot am Flussufer, nachdem er einen zweifellos grausamen Tod erlitten hatte, da sie glaubte, dass er irgendwo anders sei, andere naive junge lateinamerikanische Mädchen enttäuschte. Doch in Wirklichkeit war er tot am Flussufer, nachdem er einen zweifellos grausamen Tod erlitten hatte. Mein Großvater gewann einen unglaublichen Krieg. Er wurde im Dezember 1943 18 Jahre alt, wurde fast sofort eingezogen und kam im Herbst 1944 nach Frankreich. Seine Einheit war eine Art Versorgungsabteilung, die hinter der Frontlinie operierte, sodass er kaum direkten Kampf sah. Alles, was er tat, war, Lastwagen zu laden, zu einem Ort zu fahren und sie dann zu entladen. Nur wenige Monate später sprengte der Führer Deutschlands, wie du weißt, sich selbst in die Luft. Der Krieg endete, aber mein Großvaters Dienst nicht. Anstatt wie viele der infanterieharten Einheiten nach Hause zurückzukehren, blieb mein Großvater in Deutschland und lud weiterhin Lastwagen. Eines Tages kamen hochrangige Offiziere zu meiner Großvaters Einheit und suchten nach ihm. Mein Großvater hieß Murphy. Er war Ire, aber nur durch seinen Urgroßvater. Seine Mutter war eine deutsche Einwanderin und sprach als Kind oft die alte Sprache mit ihm. So gut sogar, dass er zwar kein fließendes Deutsch sprechen konnte, es aber ziemlich gut verstand. Damals war die Nachfrage nach Übersetzern so hoch, dass der militärische Geheimdienst nach jeder Person mit der geringsten deutschen Abstammung suchte, in der Hoffnung, sie könnten Dokumente übersetzen oder Gespräche deuten helfen. Aber in meinem Großvaters Fall bekam er eine ganz andere Aufgabe. Nachdem bestätigt wurde, dass er genug Deutsch verstand, um nützlich zu sein, sagte ein Offizier zu ihm, er solle sich auf den Jeep setzen. Sie brachten ihn zu einer Geheimdiensteinheit, wo mein Großvater und andere Soldaten eine kurze Einweisung erhielten. Zusammengefasst sollten sie sich als Wachen in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern ausgeben, aber ihre wahre Aufgabe war es, zuzuhören. Jeder mit einem Rang über dem eines einfachen Soldaten sollte für kurze Zeit degradiert werden, und alle sollten das Kunststück beherrschen, gelangweilt und dumm auszusehen. Mein Großvater sagte, dass der erste Teil einfach war, da die meisten deutschen Kriegsgefangenen die gleichen Belanglosigkeiten sprachen wie amerikanische Soldaten. Sie beschwerten sich über die Latrinen, das Essen und untereinander. Alles sehr harmlos. Einer nach dem anderen, je nachdem, was sie im Krieg getan hatten, wurden die Gefangenen gehängt, mussten Arbeitsbataillonen beitreten oder wurden freigelassen. Mein Großvater erzählte, dass die Bevölkerung des Lagers in den folgenden Monaten immer weiter schrumpfte, bis schließlich Gerüchte die Runde machten, dass der Ort vollständig geschlossen werden sollte. Eines Tages marschierten Hunderte dieser SS-Gorillas mit einer großen weißen Flagge bis vor das Tor des Lagers und baten um Kapitulation. Es stellte sich heraus, dass diese aufständische Einheit der treuesten Leibwächter Deutschlands monatelang im Wald versteckt war. Während sie auf die Amerikaner schossen, terrorisierten sie die lokalen Deutschen, die mit den amerikanischen Streitkräften kooperierten. Diese Einheiten hatten versucht, sie durch Hunger einzukesseln, also nahmen sie an, dass die Kapitulation einfach das natürliche Ergebnis ihrer Bemühungen war. Es gab ein Problem. Die Zahl der Lagerwachen hatte sich verringert, da die Anzahl der Gefangenen zurückging. Als diese SS-Leute ankamen, waren 8 Gefangene pro amerikanischer Wache im Lager. Zunächst stimmte der Kommandant des Lagers diesem und sah es als Gelegenheit zu zeigen, wie eine Handvoll amerikanischer Jungs Hunderte von wütenden SS-Gefangenen kontrollieren konnte. Doch er hatte sich geirrt. Wenn es nach meinem Großvater gegangen wäre, hätte viele Leute mit ihrem Leben bezahlt. Mein Großvater erzählte, dass er eines Tages Wache hielt, als er zum ersten Mal während seiner gesamten Zeit im Lager etwas hörte, das vage verdächtig klang. Alle diese harten SS-Häftlinge hatten sich immer gut benommen. Keiner hatte die Linie verlassen. Doch dann hörte mein Großvater, wie einer zu einem anderen sagte: »Wie lange müssen wir noch warten?« Was eine recht häufige Frage unter den Häftlingen war. Der andere antwortete: »Wir warten auf das Zeichen.« Natürlich dachte mein Großvater: »Auf welches Zeichen?« Aber ihm war auch ausdrücklich befohlen worden, alles Verdächtige seinen Vorgesetzten zu melden. Wörter wie Plan, Kollaboration oder Antoine waren damals von großer Bedeutung, da das Hauptziel darin bestand, zu verhindern, dass Kriegsverbrecher entkamen oder Beweise für ihre Verbrechen vernichtet wurden. Doch Zeichen, das war etwas völlig anderes. Als seine Vorgesetzten hörten, dass jemand das Wort Zeichen erwähnte, füllten sie das Lager mit zusätzlichen Wachen und forderten meinen Großvater auf, die Soldaten zu identifizieren, die das Wort verwendet hatten. Irgendwann später, denke ich nach einer langen Periode intensiver Verhöre, sprach einer dieser SS-Leute schließlich und offenbarte ihren verrückten Plan. »Siehst du, all diese SS-Fanatiker mögen mit einer weißen Flagge hereingekommen sein, aber sie hatten sich wirklich nicht ergeben. Wie ich zuvor erwähnt habe, waren sie monatelang in der Region versteckt, befolgen die letzte Anordnung Deutschlands, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Sie griffen das Kriegsgefangenenlager nicht an, weil es voller Deutscher war, und versuchten auch nicht zu fliehen. Aber das war damals nicht mehr wichtig. Eines Tages näherten sich SS-Scouts dem Lager und stellten fest, dass es nur wenige Gefangene gab. Aber noch wichtiger war, dass es nur etwa 2 Dutzend Wachen und Lagerpersonal gab. Sie informierten ihren Kommandanten, der einen extrem verrückten Plan ausarbeitete, eine Simulation der Kapitulation vorzunehmen, die Wachen zu überwältigen und anschließend Waffen und Munition zu stehlen, um ihren Widerstand gegen die Amerikaner als Partisanen fortzusetzen. Doch die SS wollte nicht nur Waffen und Munition. Nein, sie hatten ein viel größeres Ziel im Kopf: amerikanische Uniformen. Wenn sie sich als Amerikaner mit tadellosen Uniformen tarnen könnten, könnten die SS verheerende Angriffe gegen unsere Truppen starten. Besonders wenn ein SS-Soldat vorgab, ein amerikanischer Offizier zu sein, von denen es viele unter dem Lagerpersonal gab. Durch das Melden des Wortes Zeichen und das Berichten an seine Vorgesetzten rettete mein Großvater unzählige Leben. So viele, dass seine Vorgesetzten ihm eine Bronzemedaille verleihen wollten. Immer dachte ich, dass diese Medaillen nur für heldenhafte Taten im Kampf vergeben werden, aber es stellt sich heraus, dass sie auch für andere Dinge vergeben werden, solange sie es wert sind, berücksichtigt zu werden. All das machte meinen Großvater zu einer Art kleiner Berühmtheit unter den Jungs, mit denen er diente. Und etwa 6 Monate später wurde er entlassen und nach Hause geschickt. Mein Großvater betrachtete sich nie als Held. Er sagte immer, dass er einfach nur seine Pflicht getan habe. Doch ich habe die Medaille und das Schriftstück, das beweist, dass er Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leben gerettet hat. Für mich ist das praktisch die Definition eines Helden, so wie ich es sehe. Mein Name ist Ellie. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus dem Osten von Loy, hier in Schottland. Das, was ich jetzt erzählen werde, hat mich schon lange beschäftigt. Und wenn es mich erschreckt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch viele andere erschrecken wird. Vor 3,5 Jahren tötete ein Junge, mit dem ich zur Schule ging, seine Großeltern. Es geschah am Tag nach Weihnachten, dem 26. Dezember 2021. Und am nächsten Morgen erschien es in allen Nachrichten. Ein liebenswertes Paar war in ihrem eigenen Haus erstochen aufgefunden worden. Die Polizei gab bekannt, dass sie die Person, die dafür verantwortlich war, festgenommen hatten. Aber in den ersten Tagen wurde nicht verraten, wer es war. Später, nachdem sie sicher waren, dass sie die betreffende Person wegen Mordes anklagen würden, gaben sie bekannt, wer es war. Sein eigener Enkel. Wie du dir vorstellen kannst, waren alle absolut schockiert, als wir das herausfanden. Aber wir wollten wissen, warum. Warum sollte jemand seine eigenen Großeltern auf so schreckliche Weise töten und das gerade am Tag nach Weihnachten? Wir mussten lange auf die Gerichtsverhandlung warten, aber in der Zwischenzeit kamen viele Gerüchte über die Gründe für die Morde auf. Die meisten dachten, es handle sich um eine psychische Erkrankung, sodass, als die Verhandlung begann, und die Anwälte des Jungen im Gericht sagten, er höre Stimmen, die ihm befahlen, seine Großeltern zu töten. Die Reaktion kollektiv war: Ich wusste es. Ich kann verstehen, warum die Leute das glauben wollten. Ich meine, warum sollte sonst jemand zwei Personen töten, die ihn liebten und sich um ihn kümmerten? Dieser Junge lebte zu dieser Zeit bei ihnen und wurde gut versorgt. Sie waren nicht missbräuchlich oder ähnliches. Also musste er wohl wirklich psychisch krank sein, um so etwas Schreckliches zu tun, oder? Aber niemand, der ihn kannte, dachte das. Zumindest niemand, den ich kannte. Denn in Wirklichkeit war der Junge immer schon so gewesen. In der Schule nannten ihn alle James oder Jay für die Kurzform. Und bis dahin war er tatsächlich ein echter Sonderling. Und ich meine nicht einen etwas seltsamen, niedlichen Sonderling, sondern einen richtigen Arsch. Er war gotisch, liebte Rockmusik, war besessen von Horrorfilmen, aber sogar die anderen Gods der Schule wollten nichts mit ihm zu tun haben, weil er unerträglich war. Ich bin mir sicher, dass die Schule einen Namen für das hatte, was auch immer es war, was er hatte, vielleicht ein dissoziales Persönlichkeitsstörung oder so, aber für uns war er einfach ein Arsch. Einige meiner Freunde wuchsen mit Legasthenie, Autismus, ADHS oder ähnlichem auf, aber sie waren großartige Menschen, so eine Art liebevolle Sonderlinge. Jay war hingegen einfach nur ein arroganter Selbstdarsteller. Das letzte Mal, dass ich etwas von Jay hörte, hatte er seinen Namen von James zu Vincent geändert. Zuerst fragten sich die Leute warum, bis jemand entdeckte, dass es daran lag, dass er besessen von einem Vampirfilm war, in dem eine Figur diesen Namen trug. Das war Jay zusammengefasst. Er dachte, er sei cooler, als er wirklich war. Aber in Wirklichkeit war er ein trauriger Fall. Wir dachten alle, dass das alles war, was er war. Ein Arsch, aber relativ harmlos. Und dann tötete er plötzlich seine eigenen Großeltern und bewies, dass wir uns irrten. Ich begann wirklich zu glauben, dass Jay den Verstand verloren hatte, denn wir hörten Dinge darüber, wie er sagte, Stimmen zu hören und sich nicht an das Erinnern an das Töten seiner Großeltern zu erinnern. Er kam erst nach dem Vorfall zu sich. Er stellte sich sogar selbst der Polizei und erzählte ihnen alles. Für mich sah es so aus, als hätte er einen psychotischen Ausbruch gehabt und sich dann furchtbar gefühlt. Doch dann hörten wir, dass etwas war, das tatsächlich den Ausraster von Jay ausgelöst hatte. Ein Streit wegen eines Weihnachtskorbs. Jemand hatte seinen paar Großeltern einen Korb voller Wein, Käse oder vielleicht kleine Flaschen Whisky geschickt. In jedem Fall war Alkohol involviert und Jay entschied, dass er alles für sich behalten wollte. Er ging mit dem Getränk in sein Zimmer und dann stieg sein Großvater die Treppe hoch, um zu bitten, dass er es zurückgibt. Es kam zu einem Streit, es wurden unangenehme Worte ausgetauscht und Jays Lösung war, ein Küchenmesser zu nehmen und seine Großeltern so tief zu erstechen, dass Messerstiche sogar in ihren Knochen zu sehen waren. Die Anwälte von Jay brachten die Geschichte der Schizophrenie ein und ich las, dass ein Arzt zustimmte, dass er für einen Prozess nicht zurechnungsfähig war. Er kam nie ins Gefängnis, er ist jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung, aber ich denke, das war genau das, was er wollte. Es ist mir egal, was ein Arzt sagt, denn jeder, der ihn kannte, weiß, dass Jay immer schon so war. Wenn er nicht bekam, was er wollte, machte er einen Wutanfall, was im Grunde der Grund dafür ist, warum er in der Schule keine Freunde hatte. Ich glaube auch, dass Jays Verhaltensprobleme der Grund dafür sind, warum er überhaupt bei seinen Großeltern lebte. Als er 18 wurde, sagten seine Eltern ihm, er solle sich zusammenreißen oder ausziehen, und seine Großeltern griffen ein, um sich um ihn zu kümmern. Mit all dem im Hinterkopf halte ich es für noch schrecklicher, was er ihnen angetan hat. Sie gaben ihm eine Chance, und er belohnte sie mit dem Tod beider. Und das auch noch am verdammten Boxing Day. Ich glaube nicht, dass er bereut. Ich meine, ich denke, er bereut, sie getötet zu haben, weil er jetzt mit den Konsequenzen seiner Taten konfrontiert wird. Aber das ist alles, was ihm leid tut. Das Erste, was er nach dem Töten seiner Großeltern dachte, war: Wie kann ich das drehen, damit es für mich am besten aussieht? Und das war genau dasselbe, was er in der Schule tat. Vor kurzem waren ein paar Freunde und ich in einem örtlichen Pub, um an Boxing Day ein paar Biere zu trinken. Und ich traf einen der Goths, mit denen ich früher in der Schule Zeit verbrachte. Am Anfang unterhielten wir uns etwas oberflächlich, du weißt schon. Das Übliche. Wie geht's dir? Was machst du? Aber nach ein paar Gläsern kam das Thema »Der seltsame Jay« auf. Er erzählte mir, was passiert war, damit seine Gruppe von Freunden ihn ausschloss. Und als er fertig war, sammelte ich meinen Kiefer vom Boden. Sie hatten nach der Schule mit Jay ausgegangen und liefen durch den Schulparkplatz zur Bushaltestelle, an der sie normalerweise warteten. Er sagte mir, dass Jay einen Stein aufhob und einfach durch die Scheibe eines Autos eines Lehrers warf, mit dem er an dem Tag eine Auseinandersetzung gehabt hatte. Alle waren wie, »Was zur Hölle glaubst du? Tust du da, Wahnsinniger?« und liefen dann davon. Doch am nächsten Tag wurden alle in das Büro des Direktors gerufen, wo ein Polizist auf sie wartete. Der Vorfall war teilweise von den Kameras aufgenommen worden, also wussten die Lehrer mehr oder weniger, wer der Verantwortliche war. Aber sie mussten genau herausfinden, wer es getan hatte und warum. Die gotischen Jungs, nachdem sie informiert worden waren, dass es von den Kameras aufgenommen worden war, gestanden, dass sie dabei waren, als die Scheibe zerbrochen wurde. Aber sie sagten auch die Wahrheit, dass es Jays Schuld war und dass er es aus dem Nichts heraus gemacht hatte. Ein Moment waren sie unterwegs, plaudernd und lachend, und im nächsten warf Jay einen Stein durch die Scheibe des Autos. Die vier gotischen Jungs sagten dasselbe, aber als es darum ging, Jay zu befragen, brachte er eine Ausrede vor, die sich entsetzlich bekannt anhört. Jay sagte dem Direktor und dem Polizisten, dass die vier gotischen Jungs ihn dazu gezwungen hätten. Laut Jay hätten die Jungs, die mit ihm waren, ihn bedroht, ihn zusammenzuschlagen, wenn er die Scheibe nicht zerstört. Und so tat er, was sie von ihm verlangten, um sich zu retten. Und das war Jay in seiner ganzen Essenz. Nie war etwas seine Schuld. Es gab immer jemanden, den er dafür verantwortlich machte. Jede Situation, in die er geriet, war ungerecht. Und die Menschen verschworen gegen ihn, egal wo er war oder was er tat. Du fragst dich vielleicht, warum wurde Jay nicht expulsiert, weil er die Scheibe des Autos eines Lehrers zerbrochen hat? Es hieß, er habe ein so überzeugendes Schauspiel aufgeführt, dass die Lehrer nicht wussten, wem sie glauben sollten. Also, anstatt rechtliche Schritte gegen ihn zu unternehmen oder ihn auszuschließen, endete Jay mit einer einwöchigen Suspendierung und durfte dann wieder in die Schule zurückkehren. Die anderen gotischen Jungs erhielten ebenfalls dieselbe Strafe. Offensichtlich hörte Jay auf, mit diesen gotischen Jungs auszugehen, aber nicht, weil sie ihn mobbten. Es war, weil er sie nicht manipulieren oder kontrollieren konnte. Für mich gibt es eine exakte Parallele zwischen dem, was mit der Scheibe passierte, und dem, was mit seinen Großeltern geschah. Jay lernte schon in jungen Jahren, dass es möglich ist, das System zu manipulieren, selbst wenn man etwas Schlechtes getan hat. Der Junge, den ich im Pub traf, erzählte mir, dass Jay ihm nach dem ganzen Fenstervorfall persönlich gesagt habe, dass er untouchable sei. Er verwendete genau dieses Wort. Untouchable. Nach diesem Vorfall trafen sie sich nie wieder mit ihm, nachdem sie sicherstellten, dass er der arroganteste Dummkopf war, dem sie jemals begegnet waren. Aber Jay blieb nicht nur ein arrogantes Arschloch. Er wurde immer schlimmer, bis er schließlich erkannte, dass er seine Großeltern nicht mehr manipulieren konnte. Also tötete er sie einfach. Wenn man ihn für 30 oder 40 Jahre ins Gefängnis gesteckt hätte, würde es mich nicht so sehr stören und ich würde sicherlich nicht schreiben. Aber ein absoluter Psychopath ersten Ranges hat es geschafft, das System zu täuschen und praktisch mit allem davonzukommen. Statt den Rest seines Lebens in einer Sicherheitsgefängniseinheit für gefährdete Gefangene zu verbringen, wo andere Häftlinge ihn verprügeln würden, weil er zwei liebenswürdige Alte getötet hat, die nur ihren entfremdeten Enkel betreuen wollten, lebt Jay den Rest seines Lebens relativ komfortabel, nachdem er das System vollständig getäuscht und gesiegt hat. Und das macht mir mehr Angst als jede Geistergeschichte, die ich je gehört habe –